Tuschenaquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tuschenaquariums. Heute geht es in den 7. Bezirk nahe der Mariahilfer Straße, der Mahü. Ich bin dort mit dem albanischen Musiker Orges Toce in seinem Stammcafé verabredet. Es läuft dort Easy Listening. Die Bedienung ist eine blondierte Albanerin. Orges begrüßt sie auf Albanisch.
Ja, also ursprünglich aus Tirana, Albanien. Geboren bin also in Tirana. Mein Vater ist aus Zicist in der Nähe von Korça geboren. Aber mit vier, fünf Jahren dann nach Tirana, die ganze Familie umgesiedelt. Meine Mutter in Tirana, die Eltern sind aus Voskopoja, Korça in der Nähe. Die hat so ein ursprüngliche arumänische Vorfahren sozusagen. Und nicht nur Musik, auch Schauspiel von meinem Vater, der ist Schauspieler. Und auch mein Opa, eigentlich die Gitarre habe ich geerbt vom Opa, sag mal so. Also wenn das eine Kamera wäre, hätte ich schon gezeigt, wie er mir den G-Dur gezeigt hat. Mit zwei Fingern, Zeigefinger und Daumen. Das war der G-Dur. Und dann habe ich selber erforscht, okay, wenn das G ist, dann ist das A, das H und das mit demselben Griff. Und so weiter und so fort. Und meine Mutter hat einen starken Einfluss an die Musik. Sie hat mir die Noten gelernt. Und dann auch diesen ersten Funk, okay. So war bei uns, in diesen kommunistischen Ländern wurde getestet, rhythmisch und melodisch, gehörmäßig, ob das Kind hat was oder nicht. Und dann haben geschickt in Musikschule oder nicht. Ja. Und mit Musik haben wir seit 6 oder 7 angefangen. Ich habe ein bisschen früher angefangen, weil viele Kinder haben, wenn was gesehen wurde, okay, der hat gute Gehör, der hat gute Hände, große Hände, der kann schon gleich anfangen. Also eigentlich habe ich mit 4, 5 angefangen. Mit Geige habe ich angefangen. Die Geige war extrem klein, wie ein Löffel damals, so richtig so klein. Und langsam, ja, die Geige wurde groß und ich auch.
Orges Toce, das ist ein freundlicher Waldschrat mit langem Bart, mit braunen Augen und Tattoos auf den Armen. Wenn man seine sanfte Stimme hört, dann glaubt man kaum, den Mann zu hören, der mit Graves Stimme auf den Platten singt. Aus dem Archiv rufen da Paolo Conte, Tom Waits oder der Sänger von Ruskaya. Einer hat Orges Stimme mal mit einer Schaufel voll Whisky getränktem Kies verglichen. Orges singt auf Albanisch, seiner Muttersprache. Auf der Homepage seiner Okus Rokus Band sind die Texte übersetzt. Worum geht's?
Es geht um Dreck, politischen Dreck, soziale Probleme, viele ironische Texte drinnen, auch Liebeslieder, so total romantische Stimmung kommt drinnen, Reise. Aber das Ganze ist eine Reise von Erinnerung, von Bildern, die ich gesehen habe, wie gesagt auch politisch und oft die Sachen auch so, wie sind zu sagen. Aber im Großen und Ganzen, das ist das Bild. Und immer diesen, natürlich durch das, dass ich auf Albanisch singe, kommt 3/4 von denen kommt als Bild Albanien.
Orges wächst in Albanien auf, als das Land komplett isoliert ist. Ein unbekannter Planet in einer unbekannten Galaxie. Noch in der Zeit des paranoiden Diktators Enver Hoxha, dessen Erbschaft sind hunderttausende Bunker, die heute noch im Land rumstehen. Er überwarf sich einst mit Tito, mit Stalin, später auch mit den Chinesen, schleifte Gotteshäuser, weil er den ersten atheistischen Staat schaffen wollte und räumte seine Widersacher aus dem Weg. Aber ein Gutes kann Orges der Zeit des albanischen Kommunismus dennoch abgewinnen.
Sag mal so, ich bin 1977 geboren und bis 1998 war ich in Albanien. Ich habe so erlebt, dass zumindest was Bildung und Disziplin betrifft, bis heute habe ich gut gefunden.
Der Rest, hilft dir das heute?
Ja, das hilft mir. Das hilft mir, mich zum Organisieren. Meine Tochter wundert sich manchmal auch, so für, oder meine Frau auch. Also Leute, die mich kennen auch so. Also was das betrifft, ich bin schon Chaos, was viele Sachen betrifft. Aber was mich betrifft in diesem Kreis, in diesem kleinen Globus, was ich habe, da bin ich organisiert.
Der Übergangszeit nach dem Tod des Diktators hat Orge seine Farbe gegeben, grau. Es ist damals eine ziemlich unruhige Zeit, Mitte der 1990er Jahre, stürmen viele Albaner die Waffendepots, weil sie viel Geld in riskanten Investments verloren haben. Viele versuchen nach Italien über die Adria zu kommen, auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Das prägt auch das Image der Albaner.
Es war eine schwierige Zeit für Albanien, Albaner, Anfang 90, Mitte 90, sag mal bis Ende 90. Das war dieses Bild damals, weil wir natürlich gestürmt nach draußen sind, also Richtung EU oder europäische Länder damals. Das war nicht so lustig. Auch beim Zugkontrolle und das ist vielleicht, das ist blöd, wenn ich das vergleiche, aber vielleicht ist genauso, was heute passiert, wenn die Leute aus Syrien kommen oder Afghanistan kommen und so. Aber so waren wir auch in dieser Zeit. Puh, Albaner, puh. Diese Pässe waren ein Fluch sozusagen. Wer seinen Pass gehabt hat, ist irgendwie versteckt oder habe gehört auch, dass sie weggeschmissen haben, damit irgendwie, okay, jetzt bin ich in der EU, jetzt habe ich keine Identität mehr. Dann haben gesucht, so quasi in Anführungszeichen Asyl oder was auch immer. Das war diese Transitionszeit, oder? Diese 90er Jahre. Von 90er, da war natürlich dieses Ende vom Kommunismus, aber trotzdem war extrem hardcore. Und das habe ich erlebt bis die 90er Jahre, Anfang 90er Jahre. Und dann war dieser Chaos und die Parteien haben angefangen zu wechseln, eine nach dem anderen. Das Land war im Hunger total. Die ganze Ökonomie, Wirtschaft, die ganze war richtig kaputt. Fabriken, die ganze Institution. Ich sehe diese Zeit als extrem graue Zeit.
Fiesta, Fiesta, everybody Fiesta, Fiesta, Menese der AG.
1998 verlässt der mittlerweile studierte Musiker seine Familie in Albanien, seine Psychologenschwester, seinen Cellistenbruder, den Schauspielervater und die Komponistenmutter. Es zieht ihn nach Südspanien.
Studiert, quasi fertig in Albanien und dann 98 bin ich nach Spanien, dann habe ich dort im Symphonieorchester gespielt. Parallel wollte ich immer in einer Band spielen, mit Band irgendwas zu tun haben, weil ich habe immer auch in Albanien was komponiert oder Texte geschrieben, was mir gejuckt hat, sag mal so. Und dann bin ich befreundet mit dem Einführungszeichen mit den schlimmsten Buben dort in Spanien. Und dann haben wir die super coole Bands oder Projekte gehabt und extrem Spaß. Das war das für mich bis heute das goldene Rock'n'Roll-Zeit, was das betrifft. 21 bis 25 oder 26. Eine super Teenager-Zeit, sag mal so. Extrem. Oft werde ich halt gefragt, ob ich das bereue oder so. Ich glaube nie, dass dasselbe wird, wenn ich jetzt zurück in Spanien zum Beispiel lebe. Also dieser Alter kommt einmal im Leben, habe ich genossen. Ich bereue keine einzige Millisekunde. Damals war so halb professionelle Orchester. Ab diesem Moment, in dem ich gegangen bin mit meinen Ex-Freunden damals, dann wurde Profi-Orchester. Das bedeutet mit Fixgehalt und so weiter und so fort. Damals war so, ja, wir haben so einen halben Lohn gehabt, so einen provisorischen Lohn gehabt, bis das der Ayuntamiento, also das Rathaus, das übernommen hat, das stattgenommen. Und dann bin ich gegangen und da war fix, ja, super. Aber das bereue ich auch nicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung mein Leben gegangen wäre. Es ist so einfach. Heute heißt das wahrscheinlich Orchestra Regional de Murcia. Sowas. Murcia ist Fiesta. Murcia ist Fiesta, es ist mehr kulturell geprägt sozusagen. Da die Orangen, Plantagen bauen, die haben so diesen El Bando de la Huerta, wie heißt diese Fiesta, und die bauen. Und es dauert einen Tag, 24 Stunden und am Ende sind alle richtig blau. Aber die arbeiten für diesen Tag und für diese Woche.
Fiesta, everybody Fiesta, Fiesta, me beso de la aquí.
Nach Spanien dann das totale Kontrastprogramm. Orges versucht sein Glück in der Schweiz, so wie viele andere Albaner, aber er merkt schnell, das ist nicht so sein Ding bei den Eidgenossen.
Dann habe ich probiert, kurz in der Schweiz, habe ich so einen Platz bekommen zu studieren, aber dann habe ich gemerkt, Schweiz ist nur für die Schweizer wahrscheinlich. Das ist mal extrem teuer, war mir in dieser Zeit. Auch jetzt wäre extrem teuer für mich. Ich weiß nicht, Schweiz ist gut, es funktioniert, viele Sachen super, aber ich muss sagen, da kann man jetzt so oft rausgehen und essen, weil das ist extrem teuer. Und das war nicht meins, also die Regierung muss irgendwas dort, ich meine in Schweiz, muss irgendwas überlegen, dass auch die Studenten irgendwie einen Spaß haben, was das betrifft. Weil das war, ich kann mich schon erinnern, das waren so, ich weiß nicht wie viele Monate, vielleicht 5 oder 6 Monate. Ich habe nur ernährt vom Würstelstand, also, weil anders konnte ich es mir nicht leisten. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist nicht für mich. Und dann bin ich nach Wien gelandet. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich was anderes anfangen, weil mein Alter war so 26, 27. Keine Zeit für solistische Bühnen zu stürmen mit Geige. Es waren Leute mit 15, 16, die haben Paganini-Konzerten und so. Und dann sagst du, wow, meine Zeit ist schon vorbei. Oder in einem Orchester, aber auch das mit Orchester war vorbei. Also meine Reise mit Geige war mehr oder weniger dort vorbei, also da in Wien vorbei. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich irgendwas mit Band. Dann habe ich Jazz-Konservatorium absolviert, also die Aufnahmeprüfung. Vom Konservatorium habe ich das genommen, was ich wollte. Nicht den Titel, sonst das, was ich wollte. Diese kleinen Mini-Tricks, harmonisch, also auch melodiemäßig. Auch da ein bisschen, dass man ein bisschen von Jazz-Geruch hat und so. Und das war's. Und in diesem Weg habe ich schon eine Box mit gewissen Materialien und um irgendwas zu bauen in meinem Leben, was musikalisch wird.
Die Geburtsstunde von Balkan Billy.
Es ist lustig, ich muss das immer erzählen, weil ich finde extrem lustig. Ich war mit Rücken am Wand, sagt man so, wie ich diesen Konzept quasi erfunden habe. Wir haben die Band gegründet damals 2008, 2009 und das war ein anderer Bassist, egal, wurscht, wir haben angefangen zu spielen. Ich habe sogar auf Englisch gesungen, 4, 5 Songs. Mein Englisch ist extrem schlecht, das klingt wie Chinesisch. Und dann habe ich angefangen und gesagt, okay, super, die Songs klingen gut, wir müssen was machen und so. Aber was ist, wenn du auf Albanisch singst? Und dann habe ich Freude gehabt und super auf Albanisch dieselbe, weil natürlich habe ich übersetzt gehabt. Und die haben gesagt, genau, so bleiben wir. Aber dann, damals war ich ein bisschen so Fan von Rockabilly und habe ein bisschen Rock'n'Roll-Fan oder ein bisschen mitgespielt. Oder zumindest diese Mode zum Kopieren oder was auch immer. Hat mir sehr getaucht, ein bisschen immer eine Gretsch-Gitarre in der Hand zu haben. Das war ein Traum. Später habe ich das verwirklicht in diesem Traum. Bis heute bin ich extrem Gretsch-Fan. Und ich habe besessen ich schon 4, 5 oder 6.
Ich habe auch eine.
Super gut. Wir reden darüber später.
Ja.
Genau. Die Gitarristen treffen. Das ist gefährlich, genau. Da haben wir gesehen, dass das Schlagzeug, das muss ich zugeben, das ist ein bisschen um die Nerven das gegangen mit dem Rock'n'Roll, Rockabilly. Da musste ein bisschen moderner passieren. Oder irgendwas, ein Konzert muss da geben. Und er ist ein Jahr ausgestiegen quasi, oder 9 Monate, was auch immer. Und dann sind wir spazieren mit Bassisten in Mariaischer Straße damals. Und sagt, ja, der mag man so, hat man sogar ein Casting gemacht. Wie sagt man so, ein Casting kann man sagen, oder? Zum Probieren, Leute und so. Keiner war so wie der andere. Also der richtige Schlagzeuger, der Christian. Und dann hat er gesagt, ey du, Entschuldigung, wenn ich sagen soll, du Arschloch, du bist der Einzige, der das machen kannst. Okay, freut mich, passt, wir sehen uns bei der Probe, super cool und so. Wieder versöhnt, sag mal so. 1, 2, 3 haben wir wieder gegroovt. Aber jetzt wieder war unlösbar das Konzept. Und jetzt, wie macht man das? Wie nennt man das? World Music? Nee. Rockabilly? Nicht. Wir sind die Mode, so. Das war nichts da. Und dann habe ich gesagt, aha, ich komme aus Balkan und ich bin ein Fan irgendwie so von Rock'n'Roll, Rockabilly ein bisschen und so. Der Balkan Billy, das ist es. Und jetzt gehen wir ins Spiel.
Orgels schüttelt seine Werkzeugbox durch Chanson, Balkan, Country, Rockabilly, Musette, Manouche, Gypsy, Jazz, Polka, Punk, Ska, Reggae. Von allem ist etwas dabei. Und Orgels surft virtuos über Saiten und durch Stile. Seine Platte Pesch läuft bei mir ständig. Ich verschenke sie auch gerne an Freunde, weil sie eben Freude macht. Spielwitz und Spielfreude, die hört man. Aber auch Orgels hatte harte Zeiten. Ich frage ihn, welche Farbe für ihn Wien hat.
Interessant. Je nachdem, wie die Sache dir geht. Also wenn dir gut geht, dann ist immer hellblau, auch wenn grau ist. Aber da ist was anderes. Ich meine, da ist die Ruhe, die Sachen. Nein. Schau, Das ist ein bisschen schwierig, Thema, weil ich selber gelitten habe von einem Burnout, sag mal so. Das habe ich ganz auch nicht hinter mir, weil es ein Tor, der nicht zugemacht wird. Und dann glauben wir es, da war extrem schwarz sogar, nicht grau. Jetzt ist auch grau, aber für mich ist es ist heute blau, weil, okay, du hast gesagt, mach mal ein Interview, freut mich sehr, dass, aha, jemand erinnert an Balkanville oder an die Band oder hat Interesse von dem, was ich mache oder was wir machen. Es freut mich extrem, also dass man über das redet und ein bisschen andere Farben der Wetter zu geben. Vor Corona, wie es mir schlecht gegangen ist, da hat ein guter Freund von mir, der Tontechniker von Vienna Art Orchester, der Ronnie Matkester, dort quasi, das war ein Teil von, das mir quasi das Leben gerettet hat, auch der Michi Moyes mit Fußball, meine Familie auch, die waren so drei Punkte, die mir extrem gut geholfen haben damals. Okay, du brauchst arbeiten. Und ich war ein Jahr in einem extremen harten Werkstattjob. Also da wurde geschweißt, gearbeitet, Nitten, geklammert, also all Mögliche. Und da in Werkstatt habe ich viel gelernt, wie man selber ein bisschen die Sachen macht oder repariert. Und dann habe ich entschieden für den langen Weg. Angefangen mit Sport, so wie früher. Ich habe früher auch Fußball gespielt und so. Aber durch die Jahre, man vergisst es, man stürzt in diese wahnsinnigen Checking, Booking, Gig da hin und her, Sorgen um Geld, Trinken natürlich, ja. Das nimmst mit und man merkt das, aha, entweder spielst, das Ganze geht in Brust, oder du sitzt und saufst und schlafst. Also da hat keine Bewegung gegeben. Da habe ich gemerkt, okay, die einzige Form, beweg dein Arsch, Orges, und das einzige Medikament bist du selber.
Orges hat ein Faible für Altes. Er könnte in einem anderen Leben auch ein Antiquitätenhändler sein, glaubt er. Es geht ihm dabei aber gar nicht um die verlorene Jugend, die gute alte Zeit. Er liebt im Vintage auch das Nachhaltige, das gute Produkt, das für die Ewigkeit hält.
Und wenn ich zurückkomme in diese Wohnung, wo ich groß gezogen wurde, von meinen Großeltern, die jetzt ist die Familie von meinem verstorbenen Onkel, da wohnt die Frau mit den Kindern dort und so. Das ist eine einfache Wohnung in Tirana. Es gibt eine kleine Lampe, die seit meiner Kindheit funktioniert. Und die ist, glaube ich, die ist so 5 cm. Wieso ist diese Lampe dort? Die Funktion ist seit langem her, dann habe ich verstanden, diese Funktion. Durch Oma und Opa, alte Leute, die stehen auf in der Nacht und aufs Klo gehen. Dann wollen nicht dunkel haben, sonst stolpern und verletzen sich. Und diese Lampe war mini da am Eck, um ein bisschen Licht zu machen, um ins Klo zu gehen. Und die lebt bis heute. Und die geht mit ein bisschen Strom, hat der Opa seit damals irgendwie so verzwutschkelt, irgendwie so die Kabel und so, die ein bisschen selber Transformator gebaut hat, um ein Batterievoltage dort zu schicken, die heute noch funktioniert ist. Genau da. Das ist Qualität, die mir fehlt. Das hat überhaupt nicht mit Nostalgie zu tun. Auch diese Band hat einen gewissen Charme. Ich rede so, weil eigentlich mein Traum, Stelle zu arbeiten, wäre dann zum Beispiel in Radio Tirana. Irgendwo zum Reden, oder so wie wir jetzt reden, über Musik und auch über Instrumente. Weil ich bin mehr oder weniger groß gewachsen mit dem Geruch von Radio Fernseh Tirana, weil da war die Schule von meiner Mutter und dann habe ich selber im Lyzeum dort und dann war ich in der Akademie der schönen Künste, also Institut Tilar Theater, also das ist eh da, also alles bewegt sich in diesem kleinen Mini-Boulevard dort und immer war dieser Geruch von Radio, auch wenn ich dann zu tun gehabt habe in diesen Festivals, das war immer dieser Geruch da und man sagt, irgendwann werde ich da arbeiten. Hat sich nicht ergeben bis jetzt. Sogar wie ich jetzt in Albanien war mit meiner Tochter, habe ich auch so mit meiner Mutter geredet. Also wenn irgendwann hier zurückkommt, dann möchte ich in dieses Radio kommen. Es ist extrem gut. Und da hat gegeben Studer, der legendäre Studer-Aufnahmegerät mit Bahnen. Das steht irgendwo da am Eck, die keiner verwendet. Oder zum Beispiel da bei der Fernseh, weil Radio und Fernseh sind zusammen. Da habe ich irgendwann ein Interview gehabt beim Fernseh, also Television Schiptar, Fernseh. Und Dann bin ich in den Regieraum gegangen. Das war eine Konsole, digital, Konsole von Sonox, Sony. Da war die ganze Konsole, also da wie ein Mini-Mischpult. Ich sag, wow, und es gibt so zwei Frauen, die seit 30 Jahren arbeiten dort, also 40 Jahre seit Kommunismuszeit, und die verwenden das. Kennen sich aus, wie das geht. Ich sag, wo hat ihr das? Nein, das ist von früher. Und so, das ist geil.
Mittlerweile hat Orges seine neue Identität. Er ist Österreicher geworden, aber manchmal empfindet er eben doch Sehnsucht nach seinem alten albanischen Pass, erzählt er, dem Dokument seiner Wurzeln, seiner Kindheit in Tirana, umgeben von Kunst, Musik, Kreativität. Und er hat Träume.
Ein Traum von mir war und ist ein bisschen so in die Theatermusik oder Filmmusik zu springen. Dass mein Vater Schauspieler ist und war. Ich habe immer diesen Traum gehabt, diese Bilder mit Musik zu malen sozusagen.
Das war der Musiker Orges Toce. In der nächsten Folge Tschuschen Aquarium geht es nach Hernals zum Betriebsbahnhof der Wiener Linien. Ich habe mich dort mit Bilal Al-Beiruti verabredet. Er steuert heute als BIM-Fahrer Wiener und Besucher sicher durch die Stadt.
Ich bin in Damaskus geboren, durch die Krieg habe ich gearbeitet als Sportjournalist. Ich habe mit Politik gar nichts zu tun. Dann bin ich nach Beirut geflüchtet. Mein Onkel hat eine große Firma, er ist Granitverkäufer. Ich habe bei ihm gearbeitet. Dann habe ich versucht, alleine eine Firma aufzubauen. Aber mein Onkel, er sagt, du darfst nicht eigene Firma machen. Dann habe ich einen Brief bekommen von der Polizei. Du darfst nicht im Libanon bleiben. Du hast 72 Stunden, rauszugehen. Hat mein Onkel $5,000 bezahlt von der Polizei. Ehrlich zu sagen, ich hätte nie damals gedacht, dass ich nach Europa fahre. Dann habe ich sofort mit einem Schlepper kontaktiert. Ich war 48 mit diesem kleinen Boot. Und wieso Österreich? Keine Ahnung.
Wenn euch Tschuschen Aquarium gefällt, abonniert den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Sagt es weiter, teilt die Folgen, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch bei Steady eine Mitgliedschaft abschließen, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr mehr über die Wiener Typen wissen wollt, Tschuschen Aquarium gibt es auch als Buch, und zwar bei Danube Books. Bis zum nächsten Mal. Für heute sage ich Tschüss und Baba.
Tschuschen Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt. Von und mit Stefan Orschwart.